Deutschlandradio Berlin. Länderreport. Die alten Berliner Stadtbäder, etwa in Neukölln, bieten ungewöhnliches Badevergnügen in historischem Ambiente. Sie sind nicht nur architektonische Juwele, sondern auch Denkmäler der Hygienegeschichte, weil sie von einer Zeit zeugen, in der das Badezimmer in der eigenen Wohnung nur für eine wohlhabende Oberschicht erschwinglich war. Unter- und Mittelschichten dagegen benutzten das Stadtbad. Diese Zeiten sind lange vorbei und heute gilt öffentliches Waschen fast schon als Merkmal der Armut. Erst in jüngster Zeit hat die öffentliche Badekultur in der multiethnischen Metropole eine neue Dimension gewonnen. Durch den Hammam, das türkische Bad. Oliver Kaufhold war auf dem Streifzug durch Berlins Stadtbäder.
Jeder sagt den anderen ein.
Freitagnachmittag im alten Stadtbad Krumme Straße, Abteilung Wannenbäder. Berlin möchte frisch und sauber ins Wochenende. Ein Bad wird genommen. Ein schmaler Gang empfängt den Besucher, weiß und dezent grün gekachelt. 3,50 für eine Dusche oder 4 Mark für eine halbe Stunde baden, da ist die Entscheidung schnell getroffen. 8 Türen sind hintereinander aufgereiht, hinter jeder befindet sich eine schmale Kabine mit einer Badewanne. Badewärterin Petra Schulz schreibt noch schnell die Badezeit auf eine Schiefertafel, dann klappt die Tür zu und das ganz individuelle Bad in der Menge kann beginnen.
Also aus welchen Schichten nun alle Leute kommen, kann ich nicht sagen, aber es ist wirklich verschieden. Es gibt auch Leute, die kommen hierher, die haben zu Hause eine Dusche, aber die finden das hier billiger als zu Hause zu duschen, weil sie vielleicht Gas-Etagenheizung haben oder so.
Nun gehört ja, nach landläufiger Meinung, das Baden und Duschen und überhaupt die Körperpflege in die eigenen vier Wände. Hygiene ist Privatsache. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, rund 20 Jahre erst, dass die städtischen Schwimmbäder in allen deutschen Großstädten auch über Badewannen und Duschen verfügten. Mitte der 70er Jahre erst empfand man die Reinigungsabteilungen als nicht mehr zeitgemäß. Sie verschwanden all überall, außer in Berlin, erzählt Ralf Schönfeld, Leiter des Bäderamtes Berlin-Charlottenburg.
Das Angebot, dass dies überhaupt noch vorhanden ist, basiert aus meiner Sicht sicherlich darauf, dass gerade zu der Zeit, als man darüber nachgedacht hat, nimmt man dieses Angebot raus aus dem Programm oder erhält man es, dass in Berlin noch sehr viel Wohnungsbebauung ohne Badeeinrichtungen vorhanden war, sodass dieses Angebot des Badens oder des Duschens eigentlich das Ergänzungsangebot war zu dem, was eigentlich im Haus, in der häuslichen Gemeinschaft fehlte.
Auch heute verfügen noch rund 8% aller Wohnungen in Berlin, und zwar in West gleichermaßen wie in Ost, weder über ein Bad noch über eine Dusche. Bedarf für öffentliche Reinigungsanstalten gibt es also. Und so zählte man im Stadtbad Charlottenburg zuletzt noch stets über 10.000 Besucher im Jahr.
Im Sommer ist sehr wenig, im Winter wird es dann ein bisschen mehr wieder, also nachmittags sagen wir mal so ab 3 Uhr. Oder sagen wir mal zum Feierabend, da kommen die Leute immer gerne, wenn hier fast zu ist. Also so viel Kundschaft wie früher hat man nicht mehr. Viele Wohnungsbaugesellschaften bauen in den Häusern Bäder und Duschen ein und dadurch wird es bei uns hier ganz schön weniger. Also in dem letzten Jahr hat es rapide abgenommen.
Die gesamten Besucher hier oben im Wannenbereich sind Stammpersonal hier aus der Umgegend, die also regelmäßig dieses Bad nach der Arbeit oder regelmäßig alle 2 Tage aufsuchen.
Sagt Ingo Wohlauf vom Stadtbad Berlin-Neukölln. Gerade der Bezirk Neukölln, ein traditioneller Arbeiterbezirk, gilt als ein Stadtteil mit sozial eher schwacher Bevölkerungsstruktur. Hat da nicht womöglich der Besuch einer öffentlichen Badewanne leicht den Anstrich, entweder ärmlich oder schuldig zu sein? Ingo Wohlauf indes lässt auf seine Leute nichts kommen, wenn es auch manchmal schwerfällt.
Es geht also auch hin bis zur schwersten Verunreinigung hier oben, also bis zur Beleidigung des Personals, wobei das Personal hier schon eine ziemlich dicke Fell haben muss, weil das also Leute der Meinung sind, wenn sie also hier eine Karte gelistet haben, dass sie dann also auch gleichzeitig die Wanne gemietet haben oder ihr eigen ist und so weiter und sich dann also in gröbster Weise da auch zum Teil benehmen. Ich bin der Meinung, es gibt genauso viel Lust hier zu sagen, es gibt auch sehr wahnsinnig und Stammgäste hier, sind auch sehr, sehr nette Leute dabei, die auch mal Weihnachtspräsent mitbringen oder auch mal uns hier lassen und sagen Dankeschön, dass ihr euch sauber macht und so weiter.
Ich sag's auch, dass zum Beispiel Obdachlose auch diese Möglichkeit rege nutzen, das finden wir auch insoweit toll. Dadurch ist sicherlich immer noch Bedarf vorhanden. Der wird zwar sinken, aber ich glaube nicht, dass in absehbarer Zeit hier der Bedarf auf Null gehen wird.
Meint der Charlottenburger Bäderamtsleiter Ralf Schönfeld. Nicht, dass in den Reinigungsabteilungen irgendetwas an römische oder orientalische Badewonnen erinnerte. Keine marmornen Wände, keine Wohlgerüche Arabiens. Hier dominieren Nirosta und Schauma. Dennoch sind die Stadtbäder in Charlottenburg und Neukölln, Kreuzberg und Prenzlauer Berg Zeugen aus der großen Zeit der Volksbäder. Verglichen mit den nüchtern funktionalen Schwimmbadneubauten der 50er und der 70er Jahre wirken sie wie Tempel der Badelust. Das Charlottenburger Bad etwa ist reiner Jugendstil. Das Kreuzberger prunkt im Stil eines Renaissancepalastes. Das Neuköllner lehnt sich architektonisch an römische Vorbilder an. Dennoch manifestiert sich in ihnen vor allem eine politische Strategie, die die Gesundheit und Hygiene des Volkskörpers zu einem öffentlichen Interesse machte. Kaiser Wilhelm I. sorgte sich um das Befinden seiner Untertanen. Denn die Industrialisierung Deutschlands im 19. Jahrhundert hatte Millionen von Menschen in die Städte getrieben, wo sie auf Arbeit und Brot hofften. Berlin zum Beispiel hatte um die Jahrhundertmitte eine 500.000 Einwohner, zur Jahrhundertwende schon 2 Millionen. Viele zugewanderte Arbeiterfamilien fanden nur kümmerliche Unterkünfte in großen Mietskasernen. Man hauste vielleicht zu siebt in 2 kleinen Zimmern und teilte sich das Plumpsklo auf dem Gang noch mit 2 anderen Familien. In solchen Verhältnissen war kein Platz und schon gar kein Geld für den Luxus eines Badezimmers. Feinnervigen auswärtigen Besuchern erschien Berlin um 1900 als die schmutzigste und pestatmendste, auch übelriechendste Hauptstadt der zivilisierten Welt.
Jedem Deutschen wöchentlich ein Bad. Zunächst wird das nur denkbar einfachste zu erreichen sein. Als solches muss das lauwarme Brausebad gelten. In ihm hat man die Badeform der Zukunft zu erblicken.
So forderte der Hautarzt Oskar Lassar, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Volksbäder. 1855 entstand in Hamburg das erste der sogenannten Volksbrausebäder, eine Reaktion der Stadtväter auf die ständigen Seuchenherde in den Arbeiterquartieren der Hansestadt. 1877 eröffnete in Bremen die erste große öffentliche Schwimmhalle. Bis dahin hatte es nur wenige privat betriebene öffentliche Bademöglichkeiten gegeben. In Berlin ist um 1360 eine Badestube im sogenannten Krögel verbürgt, dem ältesten Siedlungskern der Stadt, in der Nähe des heutigen Molkenmarktes. Nicht nur dieses Haus war bekannt dafür, dass hier beide Geschlechter in Eintracht miteinander badeten. Zeitgenössische Darstellungen zeigen Mann und Frau in großen, feuerbeheizten Tonbottichen, getrennt voneinander allenfalls durch ein Holzbrett, auf dem Kuchen und Wein, Brot und Wurst standen.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit. Am Mikrofon Jörg Degenhardt. Guten Tag. Die Schlagzeilen. Lafontaine, neuer SPD-Vorsitzender, mit deutlicher Mehrheit zum Nachfolger Scharpings gewählt. Kohl in Hanoi eingetroffen. Gespräche über Rückführung von Vietnamesen aus Deutschland. Spannung beim SPD-Parteitag heute Vormittag, vergleichbar vielleicht mit der gestern Abend vor dem Fußball-Länderspiel Deutschland-Bulgarien. Oskar Lafontaine, der gestern Nachmittag mit einer fulminanten Rede entscheidende politische Treffer erzielt hatte, gegen den bisherigen Parteichef Rudolf Scharping. Wer würde das Rennen machen? Um 10.15 Uhr begann die geheime Abstimmung, begleitet vom teils nervösen, teils gespannten Warten der Delegierten. Dann wurde das Ergebnis bekannt gegeben.
Die abgegebenen Stimmzettel waren 515. Davon waren 2 ungültig. 513 Stimmzettel waren gültig. Bei 2 Enthaltungen. Es wurden abgegeben auf Oskar Lafontaine 321 Stimmen. Und auf Rudolf Scharping 190 Stimmen.
Die Kampfabstimmung heute auf dem Mannheimer Parteitag. Karl-Heinz Gehm fasst die Ereignisse des Vormittags zusammen.
Klarheit bei der SPD, Klarheit nach einer turbulenten Nacht und einem ebenso turbulenten Vormittag, nachdem im Mannheimer Hotel Maritim die Emissäre zwischen Scharping, Lafontaine und Trau hin und her pendelten, nachdem in den Landesgruppen der Partei heftig diskutiert und die Stimmung und die Kandidatenpräferenzen sondiert worden waren. Heute Morgen, kurz nach 9 Uhr, sprach Rudolf Scharping dann für die Parteitagsdelegierten das quasi erlösende Wort.
Ich hatte am Anfang dieses Parteitages gesagt, unsere Partei werde gebraucht. Unsere Partei braucht aber auch etwas. Sie braucht Klarheit. Sie braucht Klarheit in ihren politischen Entscheidungen, sie braucht Klarheit in ihren personellen Entscheidungen. Was sie nicht gebrauchen kann, ist fortdauernde Unsicherheit, fortdauernder gegenseitiger Verschleiß. Ich habe deshalb heute Morgen Oskar gefragt, ob er bereit sei, für das Amt des Parteivorsitzenden zu kandidieren. Ich erkläre, dass ich dem Vorschlag des Parteivorstandes entsprechend kandidieren werde. Oskar hat auf meine Frage hin gesagt, dass er ebenfalls kandidieren wird.
Und Oskar Lafontaine, der noch jüngst im Präsidium der Partei für die Wiederwahl Rudolf Scharpings gestimmt hatte, der mehrfach in den letzten Jahren gezögert hatte, als Parteichef anzutreten, Lafontaine erklärte sich heute endlich zur Kandidatur bereit.
Rudolf Scharping hat in fairer Weise das Ergebnis unserer Diskussion dargestellt. Auch ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es für uns alle besser ist, wenn der Parteitag hier Klarheit schaffen kann. Ich möchte nur sagen, dass ich kandidiere für die Politik, die ich seit Jahren vertrete. Und dass ich unabhängig von dem Ausgang, weiterhin faire Zusammenarbeit anbiete.
Also änderte der Parteitag flugs die Satzung, um die verspätete Kandidatur Lafontaines überhaupt zu ermöglichen. Dann schritten die Delegierten zur Tat. 321 Stimmen für Lafontaine, 190 für Scharping. Ein nicht unerwarteter Sieg, sensationell aber diese beinahe Zweidrittelmehrheit zugunsten Lafontaines. In den meisten der Landesverbände war die Abstimmung freigegeben, war keine Empfehlung ausgesprochen worden, auch nicht in Nordrhein-Westfalen, wie zu erfahren war. Dies mag den Erdrutschsieg Lafontaines erklären. Und Wahlsieger Lafontaine plädierte, nachdem er die Wahl angenommen hatte, unter teilweise höhnischem Gelächter der Delegierten für eine enge Zusammenarbeit in der Parteiführung.
Ich weiß, dass ich darauf angewiesen bin, dass alle hier vorne mich unterstützen. Und ich weiß, dass ich darauf angewiesen bin, dass Rudolf Scharping mit mir so zusammenarbeitet, wie ich versucht habe, in den letzten Jahren mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich bitte ihn ausdrücklich darum, denn wenn auch vielleicht da oder da, das möchte ich dann sagen, etwas Enttäuschung ist. Ich glaube, Rudolf kann euch bestätigen, dass ich in der Bundestagswahl ihm zur Seite gestanden habe, wie manche sich es vielleicht gewünscht hätten bei anderen Wahlkämpfen.
Ganz anders Rudolf Scharping, ganz Parteisoldat und doch zutiefst verletzt.
Genossinnen und Genossen, ich war der Auffassung, wir brauchen Klarheit, wir haben sie jetzt. Zu dieser Klarheit gehört, dass die ganze Partei, dass jeder, der für sie Verantwortung trägt, und das sind auch die Delegierten dieses Parteitages, Oskar Lafontaine in seinem Amt uneingeschränkt unterstützen. Oskar, manches hat bitter wehgetan. Aber wir müssen jetzt die Kraft finden, die Schmerzen der Vergangenheit hinter uns zu lassen. Denn wir haben eine Aufgabe, die wichtiger ist als wir selbst.
Neuer Anfang also bei der SPD. Lafontaine führt jetzt die Partei. Das Präsidium berät zur Stunde, der Parteitag war mehrfach unterbrochen. Wie eng künftig die Zusammenarbeit Scharping-Lafontaine sein wird, darüber darf gerätselt werden.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit. Am Mikrofon Jörg Degenhardt. Guten Tag, die Schlagzeilen. Nach der Unterzeichnung von Dayton, Regierung in Paris begrüßt den Friedensschluss für Bosnien. Unter dem Druck der USA haben die Präsidenten Bosniens, Kroatiens und Serbiens gestern eine Einigung, ein Friedensabkommen als Bosnien, Serbien und Kroatien haben sich auf einen Plan zur Beendigung des 43 Monate dauernden Krieges auf dem Balkan geeinigt. Das Abkommen von Dayton sieht die Erhaltung Bosnien-Herzegowinas in den derzeitigen Grenzen mit einer ungeteilten Hauptstadt Sarajevo vor.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Freitagmittag ist geworden und somit Zeit für ausführliche Informationen im Mittagsjournal. Heute mit Manfred Kronsteiner und den folgenden Themen. Verwirrende Kalender. Manche von Ihnen machen bereits den kommenden Sonntag zum ersten Advent und desorientieren so Konsumenten. Wovor österreichische Kinder Angst haben. Die Angst vor Scheidung der Eltern steht an der Spitze. Weihnachten steht vor der Tür und viele tragen ihre Geschenkeinkaufslisten bereits mit sich herum. Bis zum großen Fest wird der Handel, wie jedes Jahr, die Geschäfte während der Adventzeit an den Samstagnachmittagen offen halten. Für Verwirrung sorgen heuer aber viele Kalender, auf denen bereits der 26. November, also der kommende Sonntag, zum ersten Adventssonntag gemacht wird. Was nicht stimmt. Diverse Kalendermacher haben hier schlecht recherchiert. Ein Bericht von Kurt Tonka.
In der christlichen Liturgie beginnt die Adventzeit mit dem vierten Sonntag vor Weihnachten. Genauer gesagt vor dem Christfest, das am 25. Dezember gefeiert wird. Heuer fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag. Er ist damit der letzte Adventssonntag und Heiliger Abend zugleich. Dieser Umstand dürfte einigen Druckereien, die Kalender herstellen, entgangen sein. Sie haben nämlich den 26. November zum ersten Adventssonntag gemacht. So gesehen müssten auf den heurigen Adventkränzen 5 Kerzen stehen. Der Irrtum auf vielen Kalendern könnte morgen jedenfalls dazu führen, dass viele Kunden am Nachmittag vor geschlossenen Läden stehen. Der Handel weist zwar schon seit einiger Zeit in den Auslagen auf die Termine der langen Advent-Einkaufssamstage hin, das heißt aber nicht, dass die Plakate auch wirklich von allen Kunden wahrgenommen werden. Tatsache ist jedenfalls, dass der erste lange Einkaufssamstag im Advent heuer der 2. Dezember ist. Tatsache ist aber auch, dass die langen Einkaufssamstage vor Weihnachten in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung verloren haben. Überhaupt zeichnet sich ein genereller Wandel in der Bedeutung des Weihnachtsfestes ab. Viele wollen sich einfach nicht mehr dem Einkaufsstress im Advent aussetzen und dem kollektiven Zwang zum Schenken zu einem bestimmten Termin hingeben. Das Schenken an sich wird individueller und passiert immer häufiger zu Geburtstagen, Namenstagen oder zu Ostern. Dass zu Weihnachten weniger oder billigere Präsente geschenkt werden, lässt sich aber auch mit Zahlen beweisen. So war das Weihnachtsgeschäft in den vergangenen 4 Jahren permanent rückläufig. Und zwischen 1980 und 1994 ging der Umsatzanteil des Weihnachtsgeschäfts am Gesamtjahresumsatz des Handels sogar von 4,7 auf 3,4% zurück. Ob dieser Trend auch heuer anhalten wird, wird man frühestens Mitte Dezember wissen. Experten gehen aber davon aus, dass der Handel auch heuer mit leichten Einbußen im Weihnachtsgeschäft wird rechnen müssen.
So viel zur Adventverwirrung durch falsch gemachte Kalender. Die SPÖ hat heute ihr industriepolitisches Programm für die nächsten Jahre präsentiert.
Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzender Franz Vranitzky beginnt seine Ausführungen grundsätzlich.
Wir halten die Sicherung der Beschäftigung und die Schaffung neuer Arbeitsplätze als Grundlage jeder Wirtschaftspolitik und jeder Sozialpolitik für die wichtigste sozialdemokratische Herausforderung, die wichtigste sozialdemokratische Notwendigkeit, die wir immer wieder in den Mittelpunkt unseres politischen Denkens und Handelns stellen. Was wir dann heute präsentieren, ist also nicht nur eine Reihe von konkreten wirtschafts- und industriepolitischen Maßnahmen, sondern ist die klare Betonung dessen, dass im Staat gespart werden muss und gespart werden wird, dass aber die Investitionen, die zur weiteren Sicherung von Arbeitsplätzen in Österreich notwendig sind, deswegen nicht zu kurz kommen dürfen.
Es gehen in ganz Europa nicht nur Industriearbeitsplätze verloren, auch bei Banken, Versicherungen und im öffentlichen Dienst wird rationalisiert und gespart, betont Vranitzky. Was die EU betrifft, so betont Bundeskanzler Vranitzky, Österreich betrachte nicht nur Geld und Budget, sondern auch die Beschäftigung als Element der Stabilitätspolitik, wie sie in den Verträgen von Maastricht gefordert wird.
So viel zur wirtschaftspolitischen Linie der SPÖ. Ein Blick auf die Uhr, es ist 11:45. FPÖ-Chef Jörg Haider hat heute die Kandidaten der Bundesliste für die kommende Nationalratswahl vorgestellt. neben den Mandaten für Regional- und Landeslisten kann die FPÖ, so die offizielle Bezeichnung, auch auf den Wahlzetteln auf Bundesebene mit etwa 5 Mandaten rechnen. Details von Wolfgang Fuchs.
Angeführt wird die Bundesliste erwartungsgemäß von Jörg Haider. Haider steht aber auch in Kärnten zur Wahl und wird daher das Bundesmandat wohl nicht in Anspruch nehmen. Hinter Haider als Nummer 2 gereiht ist Thomas Prinzhorn, niederösterreichischer Papierindustrieller, zeitweise auch ÖVP-Mitglied und kurz auch Chef der Wiener Industriellenvereinigung. Sein Vater Harald Prinzhorn war übrigens jahrelang Spitzenfunktionär der FPÖ. Nummer 3 ist die Linzer Ärztin Brigitte Povisil. Die 41-jährige Mutter ist Primaria am Linzer Kinderkrankenhaus. Die eigentliche Überraschung ist aber die Nummer 4. Es ist der scheidende Generaldirektor der Österreich-Werbung, Klaus Lukas. Lukas will sein Antreten nicht als Retourkutsche dafür verstanden wissen, dass sein Vertrag bei der Österreich-Werbung nicht mehr verlängert wird.
Ich weiß, warum ich mich dieser Bewegung anschließe. Ich habe mit Dr. Haider schon sehr lange Kontakt und das möchte ich auch sagen, war nie mein ganzes Leben lang Mitglied einer Partei. Übrigens haben mich die Freiheitlichen auch nie gefragt, ob ich Mitglied werden will. Also das war gar kein Thema. Aber ich habe nichts abzurechnen. Es ist bei mir ein Vertrag zu Ende gegangen, den ich wahrscheinlich sowieso hätte lösen wollen.
Haider argumentiert, die Bundesliste zeige 2 Schwerpunkte. Einerseits mehr Wirtschaftskompetenz, andererseits mehr Ärzte ins Parlament. Denn neben Brigitte Povisil tritt auch der Arzt und ehemalige Konditionstrainer der österreichischen Skinationalmannschaft Franz Linzer bei den Freiheitlichen an. Haider?
Ich glaube, dass alle Kandidaten, wie wir sie auch heute hier vorgestellt haben, von ihrer Herkunft sehr bürgerliche Kandidaten sind, die aber auch sich ihren Weg im Leben selbst erkämpft haben. Das heißt, sie mussten bereits zeigen, was in ihnen steckt. Es ist ihnen nichts in den Schoß gefallen. Somit sind sie klassische soziale Aufsteiger, auch wie wir sie auch in unserem freiheitlichen Programm als Zielgruppe definiert haben.